Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6 am Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und heute haben wir in der Plattform ein sogenanntes Nähkästchen. Was ist ein Nähkästchen? Ein Nähkästchen ist nach Definition hier im Sender, dass ich Gäste aus einer anderen Redaktion einlade, um sie einfach mal vorzustellen, vielleicht ein bisschen persönlich auch näher kennenzulernen. Und genau das machen wir heute. Mein Studiogast ist von der Welle Wahnsinn, der Olli, der Oliver Meyer. Olli, herzlich willkommen hier an der Plattform.
Hallo.
Und ja, wie gesagt, Nähkästchen insofern. Die meisten oder viele Hörer kennen dich wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, ich schlage vor, wir machen es wie mit allen Gästen, die von extern kommen. Wir machen kurze Vorstellrunde und dann ja, lernen wir dich noch ein bisschen näher kennen. Aber sag ein paar Worte vielleicht ganz kurz zu dir einführen, damit die Hörer schon mal ein klein bisschen wissen.
Ja, gut. Also Olli Meyer ist mein Name. Mich gibt's seit 1972, also quasi seit den 70er Jahren, quasi im Bereich des Psychedelic Rock und Krautrock aufgewachsen, wenn wir schon in Richtung Musik gehen. Ja, dann, was ist interessant, auf die Welt gekommen in Prag, vielleicht auch ganz speziell deshalb, hört man hin und wieder auch mal ein bisschen Töne aus dem Ostblock. Die Musikgeschichte dort beschäftigt mich soweit auch. Habe aber an sich ansonsten mit Musik zunächst mal ganz wenig zu tun gehabt. Bin ausgebildeter Chemiker, habe Chemie studiert, habe in Chemie auch promoviert, wer es wissen will. Und
genau, deswegen müsste ich dich korrekt eigentlich mit Dr. Oliver Meyer ankündigen, zumindest, dass man es einmal weiß, dass du wirklich, ja, promovierter Doktor der Chemie bist.
Ja, das stimmt. Ich werde es nicht ablehnen, aber ja, ist natürlich nicht notwendig. Ja, während der Studienzeit, da fing es dann eigentlich an mit der Musik, beziehungsweise eigentlich fing es viel früher an. Musik hat mein Leben eigentlich sehr früh geprägt. Ich glaube, die erste Platte mit 11. Ich kann mich auch noch erinnern, was es war.
Ja, was war es denn?
Es war 66 Sputnik mit Love Missile F1 to 11.
Oh ja, und mit 11 Jahren, dann das hochrechnen, das war dann ungefähr 1983, frühe 80er Jahre. Das heißt, du hast die Prägung schon ein bisschen aus den 80er Jahren dann musikalisch, oder?
Ja, selbstverständlich merkt man mit Sicherheit auch so ein bisschen. Wobei, wenn wir es jetzt ausrechnen, die erste Platte kam später. Zunächst mal war ja, ich kann mich erinnern, in der Kindheit die Disco-Sendung mit Ilja Richter.
Oh ja.
Das war so ein Highlight. Das ist bei uns in der Family dann auch immer so ein Fest gewesen. Selbst die Hitparade mit Dieter Thomas Heck war ein Thema bei uns, hat man immer angeschaut. Da durften die Kinder dann auch immer wach bleiben. Ja. Aber dann, ja, die erste Platte war später, das war 86. Also 66 Sputnik ist 86, sprich mit 14.
Ja.
Das war der erste Plattenspieler, den es zu Weihnachten gab. Also so ein schönes Gerät mit quasi Aktivboxen, die man direkt in den Plattenspieler hinten reingesteckt
hat. Also war schon Stereo, oder? War schon ein Stereo?
Ja, das war natürlich schon Stereo, ne?
Aha. Ich habe in den 70er Jahren das erste, was ich hatte, noch mit Mono angefangen. Das war so aus, von Großelternseite. So ein altes Gerät, was noch so ein Mono-Baukasten war. Heute würde man es wahrscheinlich bewahren. Und so ein großer, weißt du, so ein viereckiger, so ein Kasten, wie man sie manchmal sieht, so ein hölzerner, ich schätze aus den 50er Jahren, das war noch Mono. Also insofern habe ich noch mit Mono begonnen und mit Technik, älterer Bauart.
Ja, gut, Mono war zu meiner Zeit natürlich auch schon längst vorbei. Mono, also Stereo, das war.
Ja, Stereo, so
58, 59, ja, sowas.
Genau.
Kam das, ne?
Stereo ist meines ist auf den Markt gekommen, Anfang der ersten Platten, Anfang der 50er Jahre, Mitte 50er Jahre so richtig und Ende der 50er Jahre so richtig, ja, dann in der Breite, denke ich, mit Platten, mit Angebot. Die ersten Testplatten sind von Anfang 50er Jahre und die stammen unter anderem hier aus Ulm. Mhm. Namen darf ich einmal sagen, wenn es die Firma nicht mehr gibt: Telefunken, Ulm.
Ja, richtig.
Unter anderem, ja.
Richtig, genau.
Ja, also auf jeden Fall bei dir ging es dann Anfang der 80er los. Das heißt, so die erste Radio oder beziehungsweise das erste Radio hattest du vorher dann auch schon oder fing es gleich mit Schallplatten an oder hast du auch schon vorher Radio gehört?
Radio war natürlich ein Thema, lief bei uns den ganzen Tag. Also in den 80er Jahren war Radio ja das bestimmte Medium irgendwo. Der Fernseher wurde ja quasi zu besonderen Gelegenheiten angeschaltet. Der lief noch nicht so wie heute quasi wie in der Kneipe von morgens bis abends. Das war damals so, das Radio lief halt und also ich kann mich es gibt ja heute ein paar Titel, die höre ich und die erinnern mich tatsächlich an kleine Begebenheiten aus der Vergangenheit, beispielsweise diese Titelmelodie von den Vorstadtkrokodilen, kann mich genau erinnern, an dem Tag sind wir mit dem Schulbus heimgefahren und wir sind an einem brennenden Bauernhof vorbei, also der stand in Flammen,
ja.
Und es war ein ganz spezieller Tag natürlich, als Kind ist man dann beeindruckt und ich kam nach Hause und dann lief dieses Lied und seit dem Moment ist das Lied quasi als das Lied, der Soundtrack zum brennenden Bauernhof quasi bei mir abgespeichert.
Ja, das heißt, es prägt sich dann ein, die Eindrücke, ich kenne sowas auch, dass man bestimmte Events oder auch bestimmte Eindrücke aus der Kindheit damit verbindet. Und das bleibt dann irgendwo haften. Also insofern das erste oder Radio hast du auch schon zeitiger gehört und auch vielleicht so einen Kassettenrekorder. Ich hatte zum Beispiel als Kind, weiß nicht, ob du das auch noch kennst, so einen alten Kassettenrekorder, so einen kleinen blauen, Marke gibt's heute glaube ich auch noch. Und da hat man noch Ende der 70er Jahre, weil du auch gerade zum Beispiel die Disco genannt hast, Ilja Richter, kenne ich natürlich auch noch, oder Musikladen ARD, hat man noch dann zum Beispiel das Mikro rangehängt oder davor gestellt, um was aufzuzeichnen. Kennst du das auch noch?
Ja, das haben wir gemacht. Also ganz speziell tatsächlich auch bei einer Disco-Sendung. Das war auch so eine ganz frühe Erinnerung. Mhm. Meine Mutter, stolz wie Bolle, hat sie sich so einen Radiorekorder gekauft, hat über Mikro aufgenommen. Und man hört dann eigentlich auf der Aufnahme, oder hat gehört, die Kassette gibt es wahrscheinlich schon lange nicht mehr, wie die Mutter dann circa 90 Minuten lang die Kinder zurechtweist, sie sollen leise sein. Wir haben keinen Muxer gesagt, die Mutter hat gesprochen und ist 90 Minuten lang.
Ja. Ich kann da auch noch was so ein bisschen erzählen. Also meine erste Sendung, die ich so aufgezeichnet habe vom Fernseher, war auch eine Sendung im Musikladen, März 1979. Mit anderen Heart of Glass Blondie wurde präsentiert. Das ist ein Titel, der später dann auch lange Nummer 1 war. Und das sind auch die ersten Erinnerungen. Zum Beispiel der Titel ist etwa einer, der auch mich sehr, wie soll ich sagen, an den ich sehr viel dann irgendwie mich zurückerinnere und verbinde. Und auf jeden Fall das Problem damals war, wir hatten eine Brotschneidemaschine. Wenn dann zum Beispiel aufgenommen wurde, meine Mutter die Brotschneidemaschine betätigt hat, dann gemacht. Das hast du dann also irgendwo als Störsignal empfangen. Genauso wie du gerade erzählst.
Ja, später wurde ja gedubbt quasi und das war natürlich auch in der Schulzeit eine Phase, wo dann quasi dieser Coole aus der Klasse drüber, der dann den kleinen Mixtapes gemacht hat und die dann quasi mal so ein bisschen Bekanntschaft mit auch mal unbekannteren Sachen gemacht haben. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass so mein ganzes Wissen oder meine ganze Vita zum Thema Chicago House ist ja auch so eine Phase gewesen in meinem Leben. Da habe ich auf House gestanden, da habe ich auf Hip-Hop gestanden und Chicago House war quasi zu 100% sage ich mal Musik, die von getappten Mixtapes kam. Mhm.
Ja. Die Phase, die du gerade so beschreibst, das ist eigentlich noch so die Spät-Disco-Phase, glaube ich, ne? Eigentlich die Ausklänge Ende 70er, Anfang 80er und dann später die NDW, Neue Deutsche Welle, Anfang der 80er Jahre, sind es so wahrscheinlich auch sonst die prägenden ersten Eindrücke, oder?
Nee, also Chicago House, das war 88, 89.
Ja.
Die Neue Deutsche Welle war für uns natürlich, da waren wir Kinder, 10 Jahre alt, war für uns natürlich besonders passend.
Ja.
Dadaistische und, sage ich mal, sinnlose Texte, für Kinder natürlich besonders reizvoll, fand man natürlich ganz toll.
wobei auch komplizierte Texte dabei waren, die inhaltlich nicht verstehe. Zum Beispiel der Goldene Reiter, Joachim Witt, den Text habe ich bis heute nicht verstanden, was der inhaltlich eigentlich aussagen soll, oder?
Wie ging das damals? Gute Frage, ob das Joachim Witt jemals verstanden hat.
Ja.
Gut, es geht um eine Nervenklinik.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, aber hauptsächlich kam es vom Dada. Es gibt natürlich, also das Thema ist ja, wenn man sich damit beschäftigt, nachher sehr, sehr tiefgründig, also weniger die späte Phase, sondern die frühe Phase. Also beispielsweise die genialen Dilettanten, die ja dann als Ausstellung in München beispielsweise waren, war ich dort, ist ja ein Thema, das extrem interessant ist.
Ein Punkt, den wir vorhin nicht ganz genau angesprochen haben. Du sagtest, du bist geboren in Prag, in der alten Tschechei, der Tschechoslowakei. Du bist dann aber nach Ulm direkt dann übergesiedelt, in jungen Jahren schon oder später, wann bist du dann nach Ulm gekommen?
Ich bin nach Ulm zum Studieren gekommen. Also es war erst im Jahr 1992. Wir waren davor in Memmingen. Und wir waren aber tatsächlich so eine Pendlerfamilie, die zwischen Ost und West gependelt ist. Das heißt, im Sommer waren wir hinterm Eisernen Vorhang, sind dann dort 6 Wochen drüben gewesen und sind dann quasi wieder in unser Westleben.
Das heißt, Moment, in der Zeit war der Vorhang ja eigentlich ja, durchlässig schon, oder? Im Moment.
Nein, der war sehr zu. Also
ich überlege gerade, ja,
das
war in Tschechei, das
also heute
war ja erst in den, ja, also in den 80ern.
Also heute zu sagen, war es ein Privileg, weil das konnten sehr, sehr wenig Leute und bei uns hat es nur funktioniert deshalb, weil eben meine Mutter mit einem Deutschen verheiratet war. Aber als solches quasi Staatsbürgerschaft von Deutschland nicht annehmen durfte und deshalb die tschechische hatte.
Okay.
Und sie ist also nicht geflohen, sondern sie ist sozusagen einer dieser Fälle gewesen. Es gibt, glaube ich, immer so quasi diese Liebesgeschichte zwischen Ost und West. Da gibt es eine Sonderregelung zwischen den Ländern und wir durften auf Einladung quasi dann in den Osten.
Okay, dann verstehe ich das, weil das ist auf jeden Fall zu der Zeit noch was sehr Besonderes dann gewesen, in die eine wie in die andere Richtung, weil eigentlich ja noch ja der Osten-West-Block eigentlich noch Bestand hatten und noch nicht an der Stelle die Durchlässigkeit, wie man sie dann heute kennt.
So ist es genau und das hat man beispielsweise auch in der Musik natürlich mitbekommen. Ich habe aus dieser Zeit auch noch einige Platten, Bulgaroton, Pressungen von damals, also oder auch Amiga, Supraphon war ja das Label der Tschechischen Republik damals.
Ja, das heißt, du hast schon damals, ja, dann, als du jenseits des Vorhangs dann warst, auch Ost oder damals aus dem Osten die Musik dann begonnen, dann irgendwo zu hören, zu sammeln und sowohl dann also dort auf der Seite des Zauns, als auch auf der anderen Seite hier dann auf der westlichen Seite, also beide Seiten quasi an Musikern mitbekommen oder so auch zu sammeln begonnen, oder?
Ja, schon, wobei man konnte natürlich gar nicht so viel mit über die Grenze nehmen. Heute ärgert mich das ein bisschen, weil heute hätte ich viel mehr von der Musik gern zu Hause. Diese Sachen sind ja zum Teil ganz, ganz schwer erhältlich, zumindest in Deutschland. Allerdings kann es schon passieren, wenn ich nach Prag fahre und ich versuche das immer noch jedes Jahr zu machen einmal, dass ich dann in die einschlägigen Läden zum sogenannten Crate Digging gehe.
Crate Digging?
Ja, also quasi zum Wühlen in Secondhand-Schallplatten.
Oh ja.
Und dann einfach gucke, ob ich dort noch irgendwelche Schätze aus früheren Zeiten finde. Ne?
Das heißt, die gibt es nicht online, die sind dann wirklich nur in speziellen Shops dann irgendwo zu bekommen. Oder weil heute natürlich ja auch sehr viel über online auch eben an Gebrauchtschallplatten angeboten wird und ich weiß nicht, wie weit es da mit den Ost-Labels oder mit den Platten aus dem Osten ist. Also du sagst, dort in Prag beispielsweise gibt es gute Second-Hand-Schallplatten-Stores, wo du dann hingehst und dann guckst.
Genau, es hat ja längst nicht jeder eine Internetpräsenz und wenn er eine hat, hat er längst nicht alle Platten natürlich eingegeben. Jeder, der Platten sammelt, weiß, was für ein Geschäft es ist, da quasi jederzeit aktuell zu sein. Deshalb sagen ja die meisten, gut, es gibt so eine Auswahl an Platten, die vertreibe ich jetzt übers Internet und dann quasi 70% stelle ich in den Keller Und dann können die Leute, wenn sie Zeit und Lust haben, da durchgehen.
Ist das Schallplatten sammeln oder eben auch stöbern in alten Ständen heute schon auch vielleicht ein bisschen, ja, es ist schon ein Geschäft oder ein Markt oder irgendwie präsenter und irgendwie mehr in, als es noch früher war, irgendwie, oder? Also ich weiß nicht, oder lag es dran, wenn ich jetzt mal an Jugendzeit denke, da hast du halt 2, 3 Schallplatten dir leisten können, gekauft. Ich weiß nicht, die Schallplattenläden in der Form heute auch mit vielen Gebrauchten und irgendwas, meine ich, der Markt war noch nicht ganz so ergiebig, wie es das momentan oder wie es heute wieder ist, oder?
Ja klar, also man muss da unterscheiden. Also heute ist ja Schallplatten oder Schallplatten sammeln ja irgendwo so auch ein bisschen Kultur.
Ja.
Damals war es Produkt, muss man ganz klar sagen. Es gab ja nichts anderes als Schallplatten und Musikkassetten. Vielleicht noch ein 8-Track in den 70er Jahren oder so, was es da gab, DAT-Aufnahmen oder so. Und da war das Produkt ganz klar, sieht man auch an den Zahlen, die damals gepresst worden sind. Das ist natürlich 40 Jahre später eine ganz andere Situation und heute ist das ja mitunter auch so ein Hipster-Geschäft natürlich. Ne? Mhm. Also es gibt ja ganz viele junge Leute, die halt einfach in diese Hipster-Spur reingehen und Vinyl ist cool etc. Hat ja heute einen ganz großen Anteil und da gilt es natürlich auch als cool da rumzugraben.
Also ein bisschen irgendwo eine andere Betrachtung, eine andere Sichtweise auch auf Vinyl. Ja, früher zu der Zeit, wie du und ich dann groß geworden sind, CDs gab es ab 1985, da gab es ja nur die Schallplatte, da war das noch nicht so, was es heute irgendwie eben wieder als, naja, ich will mich absetzen von der in den letzten Jahren aufgekommenen nur noch MP3-Spielerei oder CDs und dieser ganz digitalen und weg vom Medium hin wieder zurück zum Objekt, das man in die Hand nehmen kann mit der Haptik einer Schallplatte. Das ist heute irgendwo ein Trend und auch eine Einstellungssache, aber zur Zeit in den 70er Jahren, da gab es diese Betrachtung natürlich nicht, weil es nur Schallplatten gab. Und wer halt eine Schallplatte haben wollte, ging in den Laden, kaufte sich die und das war's. Also dieses, was du gerade beschrieben hast, auch ist wieder cool, Schallplatte oder Vinyl aufzulegen oder mit Color Vinyl, das war ja alles noch nicht. Also ich glaube,
du kannst ja sich vergleichen. Ja. Es reicht ja letztlich irgendwo ein Blick auf den Preis. Ja. Der Preis hat sich letztlich irgendwo verdoppelt von früher zu heute, während die CD quasi gleich geblieben ist. Inflation jetzt mal einfach außen vor. Und daran siehst du eigentlich, dass das Interesse ein ganz anderes ist, heute eine Schallplatte auf Vinyl rauszubringen. Die einen natürlich, um den Hipstermarkt mit irgendwelchen Reissues zu überschwemmen und die anderen irgendwo letztlich, um ihren Fans einen Gefallen zu tun. Ja, gibt's natürlich auch so Leute wie mich, die schreien natürlich bei den Bands, die sie mögen, ach, da wäre es doch nochmal schön, Vinyl zu haben. Und die meisten machen das dann halt irgendwo in kleinen Auflagen natürlich.
Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf. So, ich habe das Gefühl, dass jetzt auch wieder sehr viele alte Sachen wieder neu veröffentlicht werden, wenn ich so gucke. Und auch in den Läden auf jeden Fall wieder mehr Vinyl irgendwo angeboten wird, wenn man hier in Ulm herumschaut. Also die Stände für Vinyl, kommen wir vielleicht, wie gesagt, nach der ersten Musik gleich drauf, haben sie ja irgendwie dann schon verbreitet. Was ich noch fragen wollte, hast du eigentlich noch Geschwister oder bist du dann auch Einzelkind, oder?
Ich habe 2 Geschwister.
2 Geschwister,
okay. Ich bin der Mittlere.
Ja.
Hier auch Grüße an sie natürlich. die sind tatsächlich beide in der Region Memmingen geblieben.
Ah, ja.
Bin also quasi der Einzige, der in den Norden raus ist, wenn man es so will. Ne?
Mhm. Also im Studium bist du dann nach Ulm gekommen und wohnst auf jeden Fall heute hier auch.
Genau,
ja.
Ich bin in Ulm wohnen geblieben, muss man auch sagen, oder der Region hier soweit auch treu geblieben, weil mir hier tatsächlich nichts fehlt.
Ja, und du arbeitest in Neu-Ulm drüben beim großen Automobilbauer bzw. Omnibusbauer.
So ist es, genau.
Und ja.
Da sage ich mal, ist es natürlich, sage ich mal, auch liegt es nahe, hier zu bleiben, weil tatsächlich, ja, was, wenn es dir gut geht, was willst du woanders? Ne?
Mhm. Gut. Olli, ich denke, wir spielen mal eine Musik. Wir haben auch was von dir auflegen, beziehungsweise du hast Musik mitgebracht aus deinem sehr großen Archiv, da haben wir vorher schon gesprochen, Musikarchiv und mit deinem wirklich großen ja, Wissen auch um Musik. Was haben wir denn hier Spannendes heute? The Labor Times steht hier drauf, Up to the Bracket steht auf der CD. Ich persönlich kenne es nicht, aber du kennst es. Was ist das? Was,
ja? Das sind erstmal die Libertines.
Libertines, jawohl.
Okay. Eine Band, die sehr prägend war für die später späten 90er, Anfang 2000er. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen eingepackt, wo es uns passieren könnte, dass wir das in der Welle Wahnsinn auch mal hören können. Es sind stellenweise einfach Platten, die so ein bisschen stilprägend waren, wo man im Prinzip auch sagt, ja, das war was Besonderes.
Wegbereiter für bestimmte Entwicklungen.
Wegbereiter, genau. Also heute hast du ja ganz groß so eine neue Punkrock-Welle. Das schwappt ja gerade wieder. Die Libertines, da sicherlich eine von den Bands, die es sehr geprägt haben, so um 2000 rum. Was dann noch zum Beispiel daneben liegt, ist eine Platte von Beirut. Beirut, eine sehr schöne Alternative Rock Band, die sehr beschauliche Töne von sich gibt.
Ja.
Hören wir einfach mal an.
Jetzt hören wir erstmal die Libertines Up to the Bracket.
Und Up the Bracket, genau. Up the
Bracket heißt dann auch der Titel. Den hören wir jetzt und ja, ist lang. Wie lang ist er? Na, werden wir gleich sehen. Wir sind auf jeden Fall danach wieder da. Die Plattform bei Radio Frem, Free FM, was habe ich gesagt? Free FM natürlich. Ich war gedanklich schon wieder bei unserer Musik, die wir hier vorliegen haben, beziehungsweise in den nächsten Titeln. Also, wir haben auf jeden Fall heute ein Thema, wo es auch um Musik geht. Und zwar habe ich unseren Professor quasi oder den Sachkenner, auf jeden Fall einen unserer besten Sachkenner in Sachen Musik, den Olli Meier, heute bei uns hier in der Plattform. Und ich glaube, kann man schon sagen, du kennst dich wirklich extrem gut aus mit Musik und der ganzen Bandbreite und allem. Du hast wirklich da eine richtig fundierte Ahnung und du kennst unheimlich viel Bands und unheimlich viel Musik.
Das müssen andere beurteilen. Also ich kenne ein bisschen was, ja. Liegt einfach daran, wie es weitergegangen ist. Ich war dann immer so ein bisschen derjenige, der schon in der Schule auch mal ein, zwei Platten mehr gehabt hat, zu dem man gekommen ist, wenn man sich mal Musik ausleihen wollte und sowas. Und ich habe das verfolgt, also so ein bisschen aktives Verfolgen schon von klein auf war da mit dabei. Und ja, die Zeit macht es, die Interessen machen es auch aus. Was ich gemerkt habe, ich habe tatsächlich Stilhopping betrieben und das ist vielleicht so der Unterschied zu ganz vielen anderen, weshalb die Welle Wahnsinn auch so furchtbar breit aufgestellt ist mittlerweile, dass ich eigentlich so alle zwei Jahre in jungen Jahren so Musikstilwechsel gemacht habe.
Also, das heißt, du hast mal das eine gehört, mal Hip-Hop und dann wieder Rock oder irgendwie so krasse Gegensätze meinst du dann,
absolut
oder?
Krasse Gegensätze, genau. Also da gab es eine Hauszeit, eine Hip-Hop-Zeit, eine Metal-Zeit. Es gab dann irgendwann mal die Wave-Zeit. Durch dieses Hopping, durch diese Genres, ist man auch immer wieder so ein bisschen aufmerksam geworden auf so älteres Material, auf so stilprägendes Material. Und interessanterweise hat's da eigentlich eine Phase gegeben, wo ich dann so ein bisschen raus bin. Und es war tatsächlich die Phase, als die MP3 gekommen ist.
Ja, generell. Also du hast auf jeden Fall, wie du gerade sagst, immer verschiedene Etappen oder in verschiedenen Zeitabschnitten bestimmte Musik gehört. Das heißt, Musik an sich hat eine unheimliche Bandbreite. Eigentlich von der Elektronik bis hin zur Handmade, Gitarre und allen wieder dazwischen. Also die Breite ist sehr groß. Wo würdest du heute sagen, bei der gesamten Breite, was hörst du am liebsten? Was sind so deine absoluten Favorites?
Also bei meinen absoluten Favoriten weiß ich eins, da muss Melodie dabei sein und da muss Elektronik dabei sein, in welcher Form auch immer.
Also wenn wir dich jetzt fragen würden, welche CD würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen oder sagen wir mal zwei, gibt es da zwei, die dir spontan einfallen und du sagst, die zwei wären das?
Ich würde die 66 Sputnik Single mitnehmen, vielleicht erweitert zur LP. Ansonsten wird schon schwierig. Wenn ich dann eine rausgreife, dann werde ich vermutlich die anderen schmerzvoll vermissen. Es gibt einiges, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe bei mir so einen Stapel an Platten, die eigentlich ständig bei mir laufen. Und die könnten eigentlich von ihrem Genre her nicht unterschiedlicher sein, muss man auch dazu sagen.
Also du bist auf jeden Fall sehr breitbandig, was Musik angeht, dann aufgestellt. Ich meine, wir haben Kollegen, die hier zum Beispiel diese Sendung Hardwood Massacre, ich glaube, der Andi Flache hört wahrscheinlich überwiegend, dann machte selber seine Hard-Metal-Air-Musik oder andere. Jochen Ruckgaber hat zum Beispiel immer seinen Progressive Rock irgendwo gehabt, die hören, weiß ich, definitiv Progressive Rock. Also bei dir ist die Bandbreite, würdest du sagen, auf jeden Fall viel, viel ausgeglichener oder breiter. Du würdest dich nicht so auf ein Genre irgendwie dann irgendwo einschränken oder limitieren, was natürlich auch in deiner Welle Wahnsinn jetzt zum Ausdruck kommt. Du sagst, du hörst auf jeden Fall viel mehr Breite. Dir ist jedes Genre irgendwo recht, sofern es einfach eine interessante Musik ist.
Genau. Also ich finde es sehr wichtig, dass es Redaktionen, Leute gibt, bei uns jetzt speziell Redaktionen, die wirklich einen Musikstil machen, ja. Weil die gehen dort dann in die Tiefe. Natürlich kann ich in der Tiefe des Wissens des ein oder anderen Redakteurs in seinem speziellen Genre überhaupt nicht mithalten. Ist ja überhaupt kein Thema. Mhm. Und es ist auch natürlich ganz klar, Leute, die dieses Genre wollen. Ich war ja auch so, ich bin ja in ein Genre reingegangen, fand das natürlich die ein, zwei Jahre toll. Und da bin ich natürlich reingetaucht, tiefer kannst du gar nicht gehen. Mhm. Und genau das wollen die Leute dann auch hören, die dieses Genre toll finden. Aber ich hüpfe da eher. Ich habe natürlich auch noch eine kleine oder eine große Schwäche und das ist Musik aus Österreich.
Oh ja?
Ja.
Erstmal von der Tschechei immer durch Österreich? Du, nee, man fährt direkt, oder? Wie kommt das Österreich? Ich überlege gerade, ob das so eine Durchreise war.
Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, dass mein Vater war Österreicher. Hat er, glaube ich, 30 Jahre seines Lebens in Wien verbracht. Ich habe auch noch entfernte Verwandtschaft in Wien. Und Österreich war bei uns auch allgegenwärtig, also wenn der Fernseher an war, dann lief Österreich und nicht ARD oder ZDF seinerzeit. Und deshalb haben wir da so einen ganz starken Bezug. Und ich kann mich erinnern, der Rainer Walter ist ja jetzt auch kein Unbekannter hier. Mit dem könnte ich mich, glaube ich...
Radio Freitagabend, muss man dazu sagen, wer es irgendwo nicht ganz genau weiß, ja?
Also mit dem könnte ich mich, glaube ich, 6 Stunden am Stück über Musik aus Österreich unterhalten und wir würden immer noch ein neues Thema finden und das finde ich ganz toll.
Ja, also auf jeden Fall, auch dort hast du eine starke Tiefe, was Österreich und die Musik und die Kulturszene in Österreich oder in Wien angeht.
Genau, und auch neue Sachen, weil ich der Meinung bin, dass Österreich viel mehr für seine jungen Musiker macht, als das in Deutschland der Fall ist. So okay. Nehme ich es wahr.
Bei der Breite, die du angesprochen hast, wir haben zum Beispiel gerade vor die Libertines gespielt oder die Band Beirut haben wir hier als nächstes drin liegen. Das sind Bands, die ich jetzt persönlich beide nicht kenne. Ich meine, ich habe in früheren Zeiten, heute weniger, muss ich ehrlich zugeben, aber früher auch sehr viel öffentlich-rechtlich Radio gehört. Heute höre ich eigentlich nur noch einen eigenen Sender oder morgens zum Einschalten, dass mal was anderes im Programm drin ist, aber eigentlich gar nicht mehr die anderen Sender. Was ich sagen will, aber auf diesen öffentlich-rechtlichen oder auch auf den hier privaten, wissen wir, ist die Programmauswahl eher kleiner als jetzt zum Beispiel bei uns eigentlich den Anspruch hat zu sein. Das heißt, wie lernt man dann bestimmte Themen oder bestimmte Bands kennen, wenn die jetzt zum Beispiel so in den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht irgendwo laufen? Hört man, ich meine, Internet gab es ja vor, denken wir einfach ein bisschen die Zeit zurück, vor 15 Jahren, gut, gab es natürlich, ja, aber es gab oder in früheren, gehen wir nochmal zurück in die Zeit, Anfang 80er gab es ja noch nicht so, das heißt auch über Internet zu hören gab es noch nicht so, das gibt es noch nicht. Das heißt, wie hat man in der Zeit, als die, das vor Ilja Richter das Disco angesprochen, ich hatte den Musikladen genannt, in der Zeit, als eben die Musikpräsentation sehr stark von öffentlich-rechtlichen noch geprägt war, auch die Privatsender noch nicht existierten, wie bist du da, außer dass du dann an der Tschechei, habe ich verstanden, natürlich dann mit der Musik konfrontiert wurdest, aber an so andere Themen, andere Musik rangekommen, wie hast du dir die Breite, auch das Wissen der Zeit dann so angeeignet oder wie bist du damit dann in Kontakt gekommen?
Es gab Zeitschriften, die gibt es heute immer noch. Es gibt Musikjournalismus, ist im Prinzip bis heute eigentlich immer eine gute Quelle, wenn man auch wirklich was Neues kennenlernen will. Es gibt oder es gab damals natürlich eben den Coolen aus der Klasse drüber. Es war ja so, keine Ahnung, woher die ihr Wissen hatten, aber die haben das quasi in die Breite gestreut und dann kamen Mixtapes an, wo ich mich heute fragen würde, woher kommt das? Es war natürlich auch ganz früh, dass in meiner Umgebung, gerade bei Schulfreunden, einige Disc-Jockeys aus den 80er Jahren, große Brüder beispielsweise waren, oder einer hatte sogar einen kleinen Plattenladen dann in Memmingen für ein paar Jahre, und da ist man dann so gegen Ende der 80er dann tatsächlich auch über die Schiene reingekommen, man hat dann tatsächlich schon viele Leute gekannt, die DJs waren, die einem auch mal einen Tipp gegeben haben, du hörst doch gern das, hör dir doch mal das andere an. Und so kam das damals. Heute ist fast ein bisschen schwieriger. Ich denke, wir kommen auch nochmal drauf. Ich habe ja nicht umsonst irgendwo einen Ausstieg aus der Musik in der MP3-Ära gemacht, weil es wurde einfach zu viel. Die Information, die da auf dich reinprasselt, die ist völlig frei von Schema und macht es natürlich schwierig, dann wirklich irgendwas rauszupicken. Es kommt einfach zu viel an.
Mal generell, Uli, ist das mein Eindruck richtig, dass die Masse, das heißt das Angebot heute größer ist, also das Angebot was von Veröffentlichungen, egal auf welchem Tonträger, deutlich größer ist als früher schon, vielleicht auch, weil die Leute schneller eine MP3 selber irgendwie generieren und irgendwo hochladen können, als dass man eine Platte wie früher dann gepresst hat und dann irgendwo an den Sender geschickt hat. Ist das, liege ich da richtig in der Annahme, dass heute mehr Musik insgesamt einfach produziert und im Angebot ist als früher, oder?
Ich glaube, ich würde sagen ja, und zwar mit folgendem Mechanismus: von den 50ern bis in die 80er Jahre hat man versucht, relativ wenig Titel mit großen Volumen zu vermarkten. Heute geht es vielleicht gerade andersrum. Heute versucht man sehr, sehr viele Sachen. Man probiert viel mehr. Die Plattform Internet stellt ja letztlich irgendwo Musik öffentlich zur Schau. Fälle wie Lana Del Rey, die über reine Klicks auf YouTube berühmt wird, sowas ist dann natürlich auch ein ganz neuer Ansporn. Ergibt sich aber auch gerade daraus, weil es viel mehr Plattformen gibt, wo sich Künstler präsentieren.
Also die Möglichkeit, der Zugang für die Künstler ist niederschwelliger, einfacher. Das heißt, man kann schneller irgendwo was posten, man kann schneller irgendwo auch seine Musik im Internet publizieren, schneller irgendwo Leute erreichen, als das eben vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren der Fall war. Und damit ist auch die Möglichkeit, eben schneller, ja, mehr zu publizieren, gegeben, und damit wird auch mehr publiziert, oder?
Ich kann eine Anekdote erzählen. Mitte der 80er Jahre, wir hatten, weil es die Firma auch nicht mehr gibt, einen Commodore C64. Ich habe dann angefangen, so Minimalmusik drauf zu programmieren, wirklich ganz, ganz simpel. Wurde natürlich dafür zu Recht wahrscheinlich auch ausgelacht, und das ist quasi in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, wenn ich das heute wieder machen würde, würde ich tatsächlich eventuell versuchen, da mehr draus zu machen.
Ja, nebenbei, weil du es gerade sagst, ich glaube, der C64 ist sogar jetzt wieder in einem Remake, gibt es den wieder, für alle, die irgendwo so ein bisschen historisch irgendwie interessiert sind. Also ich glaube, den hat man wieder mit anderen Prozessor, aber in ähnlicher Form, ein bisschen kleiner, glaube ich, gibt es den wieder für so die Nostalgiker und Freunde der einfachen Basic-Programmierung. Ich hatte den übrigens damals auch mit so einer Dataset noch zum Abspeichern. Also jedenfalls, du hast da schon ein bisschen programmiert, und naja gut, diese Zeit, dieser C64 ist ja eigentlich die Zeit, wo dann, das ist so ab 85, 86, genau. Ja, das heißt, wo dann auch in die Musik verstärkt so die elektronischen Klänge dann irgendwo Einzug gehalten haben, dann so langsam gekommen ist.
Also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Ich versuche ja auch in der Welle Wahnsinn genau dieses Phänomen nach hinten raus zu verfolgen. Also die Wurzeln gehen mit Sicherheit selbst schon in die Anfang 60er, vielleicht sogar in die späten 50er Jahre rein. Damals war es dann keine elektronische Musik, sondern die Leute mussten sich ihre Instrumente selbst basteln. Zum Teil waren das tatsächlich auch Physiker, Elektroniker, die quasi aus ihrem Physik- und Elektroniklabor ein Musikinstrument kreiert haben, weil sie irgendwie halt auch einfach eine kreative Ader hatten. Ein Titel wird zum Beispiel jetzt kommenden Samstag in der Welle Wahnsinn auch eine Rolle spielen. Mhm. Also da wird es dann um die Band gehen, die völlig überraschenderweise den Drumcomputer erfunden hatten. Es war 78.
Okay. Die Band, darf man die jetzt schon nennen, wer das war?
Ja, es ist die Band Supersenft.
Ah ja, okay, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Okay. Mhm. Wobei, was ich gerade gesagt habe, hat einen Einzug die elektronische Musik in die klassische, ja, sagen wir mal, breiten Popmusik gehalten. Natürlich gab es auch elektronische Musik, Stichwort zum Beispiel Kraftwerk, natürlich Klaus Schulze, Ashra, wie sie Danger and Dream auch schon Anfang der 70er Jahre gegeben, aber dann eben sehr speziell und vielleicht noch nicht so ein Breitband, dass man das auch im Radio gespielt hätte, sondern war dann vielleicht noch ein bisschen was Spezielles. Jean-Michel Jarre natürlich ist dann auch schon Mitte der 70er, da gibt es schon natürlich den einen oder anderen, der dann auch speziell elektronische Musik produziert hat, aber so die Elemente so als Standard irgendwo, wie du auch dann gesagt hast, mit einfachen Sequenzen oder irgendwas, glaube ich, ist dann so 80er Jahre. Dann
eher. Also Anfang der 80er Jahre über New Wave und Synthpop, so 81, 82 ganz groß. Mhm. Aber das hat ja alles miteinander zu tun gehabt. Da empfehle ich übrigens dieses Buch über Düsseldorf und über die elektronische Szene, wenn das interessiert. Da wird es so wunderschön zusammengefasst von diesen Anfängen Ende der 60er Jahre, wo sie alle, also auch die Jungs von Kraftwerk, noch in Beat-Gruppen gespielt haben. Mhm. Und wie das dann damals gekommen ist, interessant natürlich auch, weil man da grundsätzlich eine völlig falsche Vorstellung hat. Wenn man das dann wirklich sich durchliest, stellt man natürlich fest, logischerweise sind ja genau die, die das gemacht haben, gehören eigentlich der finanziellen Oberschicht an. Beispielsweise bei Kraftwerk, die zwei, die Kraftwerk tatsächlich wesentlich bestimmt haben, sind ja Söhne eines Bankiers und Söhne eines und ein Sohn eines Großindustriellen. Warum? Wer konnte sich so einen Synthesizer in den 70er Jahren leisten? Ja, klar. Die haben ja eine Stange Geld gekostet. Es war erst, also die Elektronik kam eigentlich, du hast es schon richtig gesagt, zu der Zeit, als dann japanische Firmen billige Synthesizer auf den Markt gebracht haben und es dann jeder machen konnte.
Und die auch transportabel waren. Ich meine zum Beispiel Klaus Schulze, wenn man da die ersten Bilder anschaut aus den 17 Jahren, der sitzt ja vor einem Instrumentarium an Gerät, das ist ja gar nicht mobil. Andere, kleinere, heutige Synthesizer, Keyboards oder irgendwas, die weiß Gott was, alles können, sind ja klein, mobil, die kannst du auf jede Bühne stellen. Aber dann in der Anfangszeit, das ist ja ein Riesen, also sie sitzen ja quasi wie in einer also in einem Studio halt mit überall Geräten, wie einem Computerraum und
die hatten und Namen. Die hatten Namen. Ich glaube, einer dieser Synthesizer aus den 70er Jahren, war der von Kraft. Mir fällt es immer ein, der ist erst letztens in ein Museum überführt worden. Und ansonsten, die hatten Namen. Also auch bei Supersenft hatte dieser Drumcomputer einen Namen. Und das war im Prinzip ein Gerät, das konnte ein Mensch bedienen und der hat die Musik damit gemacht. Ne?
Und dann nebenbei alles noch mühselig auf Band aufgezeichnet, die Bänder dann wieder irgendwie, dann die verschiedenen Spuren gemischt, also im Verfahren auch noch sehr, sehr kompliziert. Das heißt, die Sachen wurden noch, wurden zwar synthesizermäßig oder damit mit digitalen Klängen irgendwo auf oder wurden produziert, aber noch analog aufgenommen. Das heißt, das Verfahren, das zu mischen, ist natürlich hochkomplex gewesen.
Ja, also von daher. Also man muss immer so auch, man darf nie vergessen, man muss immer Respekt irgendwo mit diesen älteren Generationen haben. Es schaut alles so leicht aus der Perspektive von heute, aber wenn man zurückschaut, alles war halt einfach nicht so bequem wie heute.
Also halten wir fest, insgesamt, wenn ich das richtig sehe, die Bandbreite ist also sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz, es finden nicht alle Bands und alle die Musiker, die eigentlich vielleicht interessante Musik produzieren, Eingang in die, ja sagen wir mal zumindest in die Radiostationen, weil eben auch dort natürlich das Zeitlimit A da ist, B natürlich auch bestimmte, zumindest in bestimmten Bereichen, bestimmte Vorgaben, was so wie zu spielen ist. Bei uns ist es nicht so, bei FreeFM, wir sind da ein bisschen frei im freien Radio. Das heißt, insgesamt, sagen wir mal, die Möglichkeit, eine gewisse Breite der Musik zu bringen, ist bei uns auf jeden Fall dann eher gegeben, beziehungsweise auch bei dir in der Welle Wahnsinn eigentlich dann Prinzip.
Ja, wir hatten das vor der Welle Wahnsinn eigentlich, sage ich mal, im Rahmen einzelner Sendungen. In der Welle Wahnsinn haben wir es quasi jetzt verpackt in eine Sendung, quasi zwei Stunden querbeet durch alles, was so die letzten 50 Jahre irgendwann Musik gemacht worden ist. Und das können wirklich Dinge sein von Künstlern, wo auf YouTube beispielsweise 20 Klicks drauf sind. Also was ich natürlich oder was mir sehr am Herzen liegt, ist natürlich auch, sage ich mal, Dinge zu machen, die nicht ganz so Mainstream sind. Natürlich lässt sich's nicht vermeiden. Es gibt gute Musik, die ist Mainstream, ganz klar. Aber so das Unbekannte ist ja irgendwo schon letztlich auch so ein Teil davon. Und das begründet ja, warum meine Einstiegssendung damals die Variante Unbekannte war.
Genau. Und jetzt haben wir wieder so ein, ich sag mal, fast Stück der Variante, also ohne jetzt die Sendung mit zu meinen, einer der aus der Variante oder der Klasse eher unbekannterer Natur, ich kenne sie zumindest nicht, Beirut hören wir jetzt. Sag kurz was zu Beirut. Was ist Beirut?
Ich kenne natürlich. Also Beirut ist die Hauptstadt von Libanon.
Ja, genau.
Letztlich ist Beirut eine Independent Band, die ruhigere Töne anschlägt. Ich kann tatsächlich über Beirut relativ wenig sagen. Sie gehören aber auf jeden Fall zu den Bands, die wirklich sehr selten gespielt werden, aber völlig zu Unrecht, weil sie sehr schöne Musik machen.
Schön. Und dann geben wir denen jetzt einfach mal ein Airplay und hören uns an die Band. Beirut und der zweite Titel, oh, da steht es gar nicht.
Nantes, also noch die französische Stadt.
Dann hören wir jetzt Nantes mit Beirut.
Hier ist die Welle Wahnsinn und ihr hört die Plattform auf Radio Free FM.
Unser Studiogast ist der
Olli Meier.
Von Moderation Michael Trost. So, also wir sind wieder zurück und jetzt haben wir Musik gehört. Wie gesagt, so aus der, ja, eher aus der nicht so kommerziellen oder aus nicht ganz so bekannten Schiene, sagen wir es mal so. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt unheimlich viele Musik, es gibt eine hohe Bandbreite. Wie viel Musik, würdest du sagen, ist denn heute, wenn man wie du eigentlich ständig auch im Internet ein bisschen recherchiert oder auch Zeitungen liest und das verfolgt, noch unentdeckt? Wie viel Musik, sagst du, oder fällt dir so ein? Wir haben in der Pause gerade gesprochen und du sagtest, es gibt die legitime Nachfrage von Amy Winehouse, die noch völlig unentdeckt ist. Wie viele Sachen sind aus deiner Sicht denn noch an Musik da, die eigentlich es verdient hätten, mal gespielt zu werden? Sind es 30%, 50%? Dessen, was im Angebot ist, oder wie würdest du das so ungefähr einschätzen?
Es ist sehr viel, so würde ich es einschätzen. Es ist vor allem so, du merkst es, wenn du eine Sendung wie die Welle Wahnsinn vorbereitest, und da hast du ja wirklich schon mal einen Fokus gesetzt, du guckst ja schon nach Möglichkeit, sag ich mal, diverse Stellen durch, was gibt's Neues, und dann passiert mir das aber wirklich regelmäßig, dass ich feststelle, Mensch, da ist 2015 oder 2016 was rausgekommen. Ich höre mir einen Titel an, weiß sofort, das will ich haben. Das ist super. Und ich frage mich dann, wie ist es passiert, dass das überall durchgerutscht ist? Also ich würde sagen, es ist noch sehr viel quasi Unentdecktes. Ich entdecke selbst aus den 90er Jahren immer noch Dinge. Ich habe diesen Charles, wie heißt er?
Charles, weiß ich.
Nee. Ach, fällt mir vielleicht nochmal ein. Also wenn mir es einfällt, werde ich in der Welle Wahnsinn spielen und so machen wir es. Ich spiele am Samstag in der Welle Wahnsinn. Der ist auf jeden Fall in den 90er Jahren völlig unbekannt geblieben, hat jetzt quasi eine Platte nachpressen lassen. Ich stelle fest, das gehört definitiv in den Wohnzimmerschrank rein, sodass es jederzeit greifbar ist, weil es ganz tolle Musik.
Ja, wenn ich mal heute so ein bisschen Radio einschalte und Radio höre, wir stellen ja immer zumindest im, ja, sagen wir mal, den anderen Sendern fest, man hört sehr, sehr oft das Gleiche. Eigentlich wäre es schön, wenn natürlich da der Abwechsel auch ein bisschen größer wäre, aber da ist wahrscheinlich der Hintergrund der eben auch dazu führt, dass die anderen eben nicht so zum Zuge gekommen ist, nämlich dass die Industrie bestimmte Themen, bestimmte Labels, eben bestimmte Interpreten sehr, sehr stark heben oder fördern, sagen wir es mal vorsichtig, und die anderen fallen eben hinten runter. Aber eigentlich ist das, was gefördert gefördert wird, nicht unbedingt, sagen wir mal, wie soll ich jetzt sagen, eine Aussage, dass nur das super ist, sondern es gibt auch viele andere Sachen, die super wären, sage ich mal, oder?
Also ich glaube, man kann das in zwei Gruppen einteilen. Also so kommt es mir mal vor. Das eine ist natürlich genau das, was du sagst. Ja. Also Dinge, die gezielt produziert werden, um den aktuellen Geschmack zu erfüllen. Mhm. Das sind dann die Sachen, die quasi für mich heute mittlerweile alle gleich klingen oder sehr, sehr ähnlich klingen. Und dann gibt es die zweite Kategorie. Da gibt es irgendein Phänomen im Netz, Lana Del Rey oder auch andere.
Arcade Fire kann ich.
Arcade Fire zum Beispiel auch. Arcade Fire hat eigentlich in Sendung unseres Genres angefangen, quasi. Und irgendwann mal merken die Leute, es ist cool durch Influencer oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist so die zweite Kategorie, also Dinge, die selbst Plattenfirmen als cool erkennen und dann aufspringen und es dann im Prinzip so weit hochtreiben, dass es zum Hit wird. Mhm. Die letzten, die es geschafft haben, hat mich übrigens sehr gefreut. Portugal The Man haben jetzt quasi ihre 9. Platte rausgebracht und Portugal The Man überfiel jetzt till letztes Jahr ja quasi mit der 9. Platte auf einmal in den Pop-Himmel hoch gehievt. Davor hat die kein Mensch interessiert.
Ist es wohl schon mal vorgekommen, dass auch zum Beispiel Radio Free FM oder die Welle Wahnsinn irgendwie einen Titel irgendwie bekannter gemacht hat oder eine Band irgendwie, wo du denkst, die waren vorher noch nie irgendwie im Radio und wie haben sie dann gespielt oder wie haben sie erstmals den Airplay verschafft?
Regelmäßig sogar.
Ja.
Also es gibt Feedback von Künstlern auf die Welle Wahnsinn und das ist so eine Sache, die habe ich in meiner Lehrzeit bei der Variante Unbekannte schon gelernt. Mach brav deine Facebook-Seite, linke die Bands, die unbekannt sind und warte ab und schau, wie sie sich freuen, dass sie im Radio gespielt werden. Und
das heißt, ja.
Ich sage so im Schnitt 1 bis 2 Bands pro Sendung, die wirklich Kontakt auch mit dir aufnehmen oder zumindest das ganz toll finden, dass du sie gespielt hast. In einem Fall kommt dann sogar ein spontanes Telefoninterview, hatten wir auch.
Ja.
Also Beißpony, die habe ich entdeckt tatsächlich bei den genialen Dilettanten, bei dieser Ausstellung in München, im Krabbeltisch der Musik und habe die mitgenommen, fand die Platte gut, habe sie dann in der Welle Wahnsinn dieses Jahr gespielt, also ein paar Jahre später. Und dann meldet sich die gute Frau und sagt, Mensch, wie kommt ihr jetzt eigentlich auf die Idee, unsere Musik zu spielen? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und wir unterhalten uns wirklich ganz normal. Und es ist natürlich, was natürlich auch schön ist, ist, wenn dann später eine dieser Bands irgendwo, sag ich mal, außerhalb unserer Redaktion oder unseres Senders Gehör findet, das freut einen dann auch.
Also vielleicht, das haben wir, weiß ich noch nicht, aber glaube ich noch nicht geschafft, dass wir quasi über das Vorstellen hier im Sender irgendwo einen wirklich dann, was weiß ich, vielleicht sogar einen Charts mal gebracht hätten oder irgendwie namhaft wirklich gemacht hätten, oder?
Nein, ich
glaube, M hat jetzt noch nicht irgendwie einen Interpreten erstmals hier irgendwie dann reingebracht oder du, der an der Stelle dann auch in anderen Sendern gespielt oder in anderen, sogar vielleicht in Charts aufgestiegen worden wäre, ganz so weit. Haben wir es noch nicht.
Nein, ich glaube nicht, dass uns das tatsächlich auch so oft gelingen wird. Aber wir haben zum Beispiel also eine Band, an die ich mich erinnere, die ich quasi seit anderthalb Jahren irgendwo eigentlich immer wieder mal gespielt habe, weil sie ganz tolle Musik hat, auch einen ganz tollen Sänger, der eine sehr charismatische Stimme hat. Das sind die Fountains DC, so heißen sie mittlerweile, mussten sich aus rechtlichen Gründen umbenennen. Die haben quasi mit ihrer Debütplatte direkt in die haben sie es in die Variante Unbekannte damals geschafft und sind wir auch ins Gespräch gekommen. Die haben jetzt vor einem Monat ein Record-Deal bei einem Major-Label unterschrieben. Und ich habe denen auch ganz herzlich gratuliert dazu, weil es natürlich ganz toll ist. Ich freue mich natürlich, wenn eine Band dann erfolgreich ist, die klein angefangen hat. Ne?
Sehr schön, super. Olli, wir müssen vielleicht noch ganz kurz, nicht jeder kennt die, zum einen waren die Sendeplätze und auch die Sendung, vielleicht ganz kurz sagen, sag mal, das Grundkonzept, vielleicht auch der Variante Unbekannte, bei der du, wann hattest du angefangen? Vor 2 Jahren, glaube ich, war das?
Also offiziell war das vor 2 Jahren. Ich habe davor hin und wieder mal Urlaubsvertretungen gemacht, weil eigentlich habe ich nie dran gedacht, Radio zu machen. Dann fing das aber irgendwann mal an, wurde dann zum Virus. Die Variante Unbekannte eben zunächst mal unter der Woche, später dann eben Samstagmittag von 13 bis 15 Uhr. Und das ging also bis letztes Jahr, habe ich das mit dem Emi zusammen gemacht, war natürlich ganz toll. Ich vermisse natürlich meinen zweiten Mann heute so ein bisschen bei der Welle Wahnsinn, da bin ich jetzt allein.
Also genau, da wollte ich noch drauf kommen, die Welle Wahnsinn gibt es schon seit letztes Jahr, du hast dich dann irgendwann mal entschieden, mit ein bisschen differierendem Konzept Variante Unbekannte zu verlassen, um dann eben die Welle Wahnsinn zu etablieren, ein eigenes Konzept, ein bisschen unterschiedlich von der Weile.
Also es hat eigentlich zwei Gründe gegeben. Mhm. Der eine Grund war, die Variante wollte wieder zurück unter die Woche, hat ihren Sendeplatz jetzt mittwochs, im Übrigen ab heute, glaube ich, dann auch jede Woche, soweit ich weiß.
Muss man auch auf die Ankündigung dann im Internet auf der FreeFM-Seite gucken. Auf jeden Fall neues Programmschema, ein bisschen andere Uhrzeiten. Auf jeden
Da steht es schon drin.
Ich weiß nicht, sollte an sich
schon. Es steht schon drin, ich hab's gesehen, ja. Mhm. Das kann ich nicht. Also mein Job ist tatsächlich so, dass ich unter der Woche nicht ernsthaft regelmäßig eine Sendung machen kann. Das geht nicht. Ich bin also auf dem Samstag geblieben und dann war natürlich die Frage, was mache ich? War natürlich eins ganz klar, ich kann es nicht jede Woche machen. Also jede Woche 2 Stunden Sendung. Das sind im Normalfall 26 Lieder, die du vorbereiten musst.
26.
Ja,
ist schon nicht wenig.
Mhm. Und ich bereite dir quasi nicht nur musikalisch vor, sondern ich gucke ja auch so ein bisschen Hintergrundwissen noch zu vermitteln. Und dann, also ich sag, Vorbereitungszeit würde ich nicht unter 5 Stunden ansetzen, jetzt auch für eine Musiksendung.
5 Stunden, oh ja, das ist schon eine ganze, da ist der Abend eigentlich der passé zur Vorbereitung, also
ein
Abend musste
locker, genau. Es ist natürlich immer die Frage, wie weit will man es machen, aber genau das war ja eigentlich mein Wunsch, als ich dann gesagt habe, ich mache selbst eine Sendung, ich koppel mich ab, guck mal, wie das so ist, alleine zu machen, was natürlich jetzt erstmal schon eine Umstellung ist, weil es natürlich mit dem Emi wunderschöne Dialoge auch gegeben hat. Die vermisse ich manchmal so ein bisschen bei der Sendung. Mhm. Du bist halt, wenn du allein machst, ganz klar der Erklärbär. Ja. Dabei bleibt es dann auch. Also du kannst nicht mal einen kleinen Scherz machen oder sowas. Das ist dann schei. Außer wir sind natürlich offen, oder ich bin natürlich offen für Gastmoderatoren, oder wenn dann jemand mal kommt aus einer Redaktion von unter der Woche. Letzte Woche war der Daniel Wellmann, oder vor 2 Wochen der Daniel Wellmann da. Das war natürlich ganz spaßig, genau.
Du spielst auch vorwiegend, glaube ich, jetzt Vinyl, also CDs eher weniger. Das heißt, du bevorzugst wie Vinyl, spielst dann sehr viele Schallplatten.
Genau, also es ist ein Teil des Konzepts, ist möglichst frei von digitalen Tonträgern zu kommen. Was ich gar nicht mache, ist tatsächlich MP3 und Internetstream. Es muss also ein analoger Tonträger sein. Da unterscheidet sich jetzt zur Live-Sendung, gucke ich, wenn ich es schaffe, wirklich einen Anteil von 100% Vinyl zu haben.
100%, das heißt, du legst im Prinzip ständig dann auf.
Und bis auf den Jingle, das klappt auch meistens. Mhm. Wenn ich eine Sendung aufzeichne, rein aus technischen Gründen und aus Gründen der Aufnahme, ist es dann meistens eine CD-Sendung, weil quasi die Aufnahme von Vinyl ein bisschen schwierig ist. Da geht es mir auch ein bisschen um meine Platten.
Mhm. Olli, wir haben 16.59 Uhr und 30 Sekunden. Das heißt, wir sind auch schon wieder mit der Plattform dann für heute durch. Ich glaube, wir haben in der Stunde eine ganze Menge dazugelernt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist, uns hier in der Redaktion in der Plattform berichtet hast. Im Nähkästchen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.